Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Aus dem Studio begrüßt Sie Marketa Maurova. Einleitend bringen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse, die die letzte Woche gebracht hat. Staatspräsidenten der vier Visegrad-Staaten, das heißt Tschechiens, Polens, Ungarns und der Slowakei, sind am Montag in Budapest zusammengekommen. Sie einigten sich darauf, dass die Zusammenarbeit dieser Gruppierung auch nach dem EU-Beitritt der einzelnen Länder fortgesetzt werden soll. Der tschechische Präsident Václav Klaus sagte in Budapest, er habe sich den Visegrad-Ländern immer sehr verbunden gefühlt und sei lediglich gegen Verhandlungen ohne Inhalt gewesen. Die Gewerkschafter in Tschechien fordern für das kommende Jahr einen Lohnanstieg von 6%. Dieser Vorschlag wurde am Dienstag von ihnen der tschechischen Nationalbank unterbreitet, gab der Vorsitzende der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände Milan Stech bekannt. In ihrem letzten Länderbericht vor der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 hat die Europäische Kommission insgesamt 40 konkrete Kritikpunkte zum Stand der Vorbereitung in den 10 Beitrittsländern aufgelistet. Für Tschechien wurden hierbei 3 Kritikpunkte aufgeführt: Anerkennung von Berufsabschlüssen und Ausbildungen, Vorschriften der Lebensmittelhygiene und technische und soziale Vorgaben im Transportwesen. Der Jahresbericht ist in Tschechien weitgehend auf Zufriedenheit gestoßen. Premier Wladimír Špidla erklärte, die kritisierten Dinge seien den betroffenen Ministerien bekannt und man rechne damit, dass diese Dinge bis zu Tschechiens EU-Beitritt beseitigt werden. Das Fürstentum Liechtenstein hat sich entschieden, den Vertrag über die Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums doch zu unterzeichnen. Wegen angeblich nicht gelöster Eigentumsansprüche, die das Fürstentum gegenüber Tschechien und der Slowakei gestellt hatte, hatte es die Unterzeichnung ursprünglich abgelehnt. Der Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek und der deutsche Bundesaußenminister Joschka Fischer haben am Donnerstag in Berlin Übereinstimmung in zahlreichen Punkten der vorbereiteten EU-Verfassung gefunden. Prinzipielle Meinungsunterschiede gab es in Bezug auf das Abstimmungssystem in der EU. Mit dem Treffen Fischer-Zaorálek erreichte ein zweitägiger Besuch einer Delegation des tschechischen Parlaments in Deutschland seinen Höhepunkt. Der tschechische Premier Wladimír Špidla hat in der vergangenen Woche Lateinamerika, konkret Chile und Peru, besucht. Hauptziel der einwöchigen Reise war es, nach Möglichkeiten für ein Engagement Tschechiens auf südamerikanischen Märkten zu suchen. Špidla traf auch mit den Präsidenten der beiden Länder zusammen. Die politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen, die er in Lateinamerika führte, bezeichnete der tschechische Premier am Freitag als erfolgreich, nützlich und ermutigend. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Wochenendprogramm von Radio Prag.
Es geht weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Diesmal werfen Dagmar Kebelová und Katrin Bock einen Blick auf die tschechisch-liechtensteinischen Beziehungen.
Erinnern Sie sich noch an die Nachrichten? Das Fürstentum Liechtenstein blockiert den EWR-Erweiterungsvertrag. Grund für die Unterschriftsverweigerung sind die bisher ungelösten Eigentumsfragen zwischen Vaduz und Prag. Diese sind auch Grund dafür, dass sich die beiden Staaten seit der Entstehung der Tschechischen Republik vor über 10 Jahren gegenseitig offiziell noch nicht anerkannt haben. Was steckt hinter den schlechten tschechisch-liechtensteinischen Beziehungen? Eigentumsfragen, Restitutionen, die Beneš-Dekrete und eine Menge Geschichte.
Vor genau 383 Jahren, am 8. November 1620, fand auf dem Weißen Berg bei Prag die Entscheidungsschlacht zwischen den protestantischen böhmischen Ständen und dem katholischen Habsburger Heer statt. Die Habsburger siegten damals. Die Niederschlagung des böhmischen Ständeaufstands hatte für Böhmen verheerende Folgen: Enteignungen, Festnahmen, Hinrichtungen, Exil. Dieses für viele Tschechen noch heute traumatische Ereignis ist mit einem Namen verbunden: Karl von Liechtenstein.
Karl von Liechtenstein entstammte einer ursprünglich österreichischen Adelsfamilie. Bereits im 13. Jahrhundert erhielten die Liechtensteiner vom böhmischen König Przemysl Otakar II. Erste Besitzungen in Mähren für ihre treuen Dienste. Im Verlauf der folgenden drei Jahrhunderte vergrößerten die Liechtensteiner ihren Besitz nördlich und südlich der österreichisch-mährischen Grenze zielstrebig. Die Barone von der Grenze spielten in den zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen böhmischen und Habsburger Herrschern oft eine Vermittlerrolle und wurden dafür stets belohnt. Die Liechtensteiner bekleideten sowohl in Mähren als auch am Wiener Hof hohe Ämter und gehörten bereits im 16. Jahrhundert zu den einflussreichen Familien. Ihr endgültiger Aufstieg in die High Society des Habsburger Reiches erfolgte unter Karl von Liechtenstein.
Ende des 16. Jahrhunderts konvertierten Karl und seine Brüder Maximilian und Gundagar zum katholischen Glauben. Zuvor waren die Liechtensteiner, wie die überwiegende Mehrheit der Bewohner der böhmischen Länder, zu jener Zeit protestantischen Glaubens. Die Annahme des Katholizismus öffnete den Brüdern den Weg an den Kaiserhof. Karl bekleidete zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht nur das Amt des obersten Hofrates, er war auch einer der engsten Vertrauten von Kaiser Rudolf II. Sowohl Karl als auch Maximilian von Liechtenstein hatten zu jener Zeit durch ihre Ehen umfangreichen Grundbesitz in Mähren erhalten. 1608 erhielt Karl von Kaiser Matthias für seine treuen Dienste den erblichen Fürstentitel.
Während des böhmischen Ständeraufstandes 1618 bis 1620 standen die Liechtensteiner auf Seiten der Habsburger. Maximilian war einer der Befehlshaber des erfolgreichen Habsburger Heeres. Karl wiederum stand nach der Niederschlagung des Aufstands an der Spitze des Gerichts, das die Rebellen verurteilte. Sein Name steht unter dem Todesurteil von 27 böhmischen Adeligen, die am 21. Juni 1621 auf dem Prager Altstädter Ring hingerichtet wurden. Karl von Liechtenstein leitete außerdem die mit Konfiskationen beauftragte Kommission. Kaiser Ferdinand II. Hatte ihn zudem zum böhmischen Vizekönig und seinen Statthalter ernannt.
Neben anderen katholischen, den Habsburger treu ergebenen Adelsfamilien profitierten vor allem die Liechtensteiner von den Konfiskationen jener Zeit. Nach 1620 gehörte der Familie knapp ein Fünftel Mährens in Böhmen, nahmen sie Rang 8 in der Großgrundbesitztabelle ein. Fünf Herrschaftsgebiete hatten die Liechtensteiner vom Kaiser für ihre treuen Dienste erhalten. Weitere sieben kauften sie billig, da diese zu den sogenannten Rebellengütern gehörten, die enteignet worden waren. Es wird geschätzt, dass die Familie in den Jahren nach 1620 rund 40% ihres späteren Grundbesitzes erwarb.
Die Konfiskationen nach dem böhmischen Ständeraufstand werden auch heute als die größten Grundbesitztransaktionen in der Geschichte der böhmischen Länder betrachtet. Verbunden ist dieses Ereignis für viele mit dem Namen Liechtenstein. Karl von Liechtenstein wird in Geschichtsbüchern eher negativ geschildert. Fähig, aber skrupellos, habgierig und charakterlos. Seine eigenen Ziele verfolgend, auch auf Kosten der Reichskasse. Dazu von allen gefürchtet und gehasst.
Soweit die historischen Geschehnisse, die das Bild der Liechtensteiner hierzulande mit beeinflussen.
»1633 entstand das erste kurzlebige Fürstentum Liechtenstein auf mährischem Boden. Kaiser Ferdinand II. Erhöhte die mährischen Besitzungen, die die Brüder zu Spottpreisen als Rebellengüter erworben hatten, zum Fürstentum, das den Namen Liechtenstein erhielt. Dieses war allerdings nur kurzlebig. Nach 25 Jahren ging die Bezeichnung unter und es dauerte weitere 60 Jahre, bis ein Fürstentum Liechtenstein entstand, wenn auch an ganz anderer Stelle.«
1712 konnte Johann Adam von Liechtenstein die verschuldeten Grafschaften Vaduz und Schnellenberg erwerben. 1719 wurden diese zum Reichsfürstentum Liechtenstein ernannt. 1806 wurde das Fürstentum schließlich als souveräner Staat im Rheinbund aufgenommen. Die meisten Liechtensteiner kannten ihr fernes Fürstentum Liechtenstein allerdings gar nicht. Die Familie residierte weiterhin in Wien und ihrem Hauptschloss in Felsberg-Waldjice.
Die Entstehung der selbstständigen Tschechoslowakischen Republik 1918 brachte den Fürsten von Liechtenstein erhebliche Verluste. Ihre Herrschaft in Waldtitze, die bisher zu Österreich gehört hatte, wurde im Friedensvertrag von Saint-Germain dem neuen Staat zugeschlagen. Ihr Grundbesitz in Mähren und Böhmen verringerte sich von 1450 Quadratkilometern auf 660 Quadratkilometer. Die Fürsten Liechtenstein gehörten während der Ersten Republik immer noch zu den größten Großgrundbesitzern der Jungen Republik. Rund ein Dutzend Schlösser waren in ihrem Besitz. Während der Volksbefragung von 1930 gaben die in der Tschechoslowakei lebenden Liechtensteiner als Nationalität die Deutsche an. In tschechischen Kreisen wird heute gemunkelt, dass Fürst Franz Josef II. Zu jener Zeit mit den Nationalsozialisten sympathisiert haben soll. Doch dieser zog 1938 nach Vaduz und war damit der erste Fürst, der in Liechtenstein residierte.
1945 wurde der Liechtensteiner Besitz, der rund 10-mal größer war als das heutige Fürstentum, auf Grundlage der Benesch-Dekrete konfisziert. Und damit sind wir bei der aktuellen Tagespolitik. Liechtenstein fordert die Anerkennung seiner Souveränität auch für die Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Dies würde die Möglichkeit einer Entschädigung seiner Bürger, sprich der Fürsterfamilie, eröffnen. Der umstrittene Besitz umfasst Schlösser, Fabriken, Felder und Kunstwerke in einem geschätzten Wert von rund 100 Millionen Euro. Tschechien dagegen ist nur zu einer bedingungslosen Anerkennung der Souveränität für die Zeit seiner eigenen Existenz bereit, das heißt für die Zeit seit 1993. Die Verknüpfung des EWR-Erweiterungsvertrages mit einer Anerkennung der Souveränität Liechtensteins für die Zeit vor 1993, wie sie Vaduz nun gefordert hat, kommt für Prag nicht in Frage und so ist der Ausgang des Streites weiterhin offen.
Der Herbst und der Honig aus Risikofaktoren, das scheint nicht zusammenzupassen. Und doch, Jitka Mladko hat eben diese Kombination zum Thema des folgenden Feuilletons gemacht.
Ich sag's gleich am Anfang. Der Herbst ist mit Ausnahme der sowieso wenigen Altweiber-Sommertage nicht meine Lieblingsjahreszeit. Dabei denke ich nicht an die Umwandlung der Natur, die mit eiserner Regelmäßigkeit vieles von ihrer Anmut einzubüßen hat und dadurch manche Menschenseele trübsinnig werden lässt. Dies ist nicht mein Fall. Ich denke an etwas durchaus Gewöhnliches in unserem herbstlichen Alltag, an Schnupfen, Husten, Fieber und all die anderen Begleiterscheinungen einer Erkältung, für die der Herbst die besten Voraussetzungen. In Irland und Kanada seien bereits die ersten Grippenviren identifiziert worden, die sich potenziell als Herde einer zu erwartenden Grippewelle erweisen könnten, gab es dieser Tage in der tschechischen Presse zu lesen. Ein erstes Warnsignal also. Nach Tschechien, so hieß es allerdings, komme die Grippe fast ausschließlich aus dem Osten und dort herrsche derzeit Ruhe. Soweit so gut. Ich habe mir aber gleich nach dieser Lektüre vorgenommen, vorsichtshalber schon jetzt für die unvermeidlichen Unwetterzeiten vorzusorgen. Nach dem Motto, vorbeugen ist besser als kurieren, habe ich zu Hause einen anständigen Vorrat an Multivitamintabletten und Kräutertee angelegt. Eines fehlte mir noch, der Honig, den ich besonders in der Herbst- und Winterzeit in jeder denkbaren Kombination essen bzw. trinken mag. Doch bevor ich ihn kaufen ging, machte das Thema Honig plötzlich Schlagzeilen. Die Grippe mit heißem Tee und Honig zu kurieren, sei nicht ohne Risiko, besagten mehrere Presseartikel. Sie beriefen sich dabei auf eine Laboranalyse, der die staatliche Inspektion für landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel den in Tschechien verkauften Honig unterzogen hat. Von den insgesamt 23 getesteten Honigproben haben 11 den zu beachtenden Kriterien bzw. Parametern nicht entsprochen. Bei 5 Proben konnten sogar unerlaubt hohe Werte von Antibiotika nachgewiesen werden. Bemängelt wurden aber auch verschiedene Qualitätswerte oder gefälschte Etiketten, auf denen andere Honigsorten bzw. andere Herkunftsländer deklariert waren, als dies der Wirklichkeit entsprach. Tschechische Imker, die mittels ihres Verbandes sofort Beunruhigung über die Ergebnisse der erwähnten Tests äußerten, exportieren einen Großteil ihrer Produktion, wohl in bester Qualität, vor allem nach Deutschland, während Länder wie zum Beispiel Chile, die Slowakei, Polen und andere ihren Honig nach Tschechien exportieren. Damit ist auch das begehrte Bienenprodukt zu einem Handelsartikel in der globalisierten Welt geworden. Ehrlich gesagt, mein Glaube daran, dass der Honig, wie ein chinesisches Sprichwort besagt, 100 Krankheiten heilen und 1000 Krankheiten vorbeugen kann, ist jetzt etwas angeschlagen. Trotzdem will ich auf meine Lieblingsspeise auch in Zukunft nicht verzichten. Schließlich verspricht die staatliche Inspektion, den Honig nach wie vor nicht aus den Augen zu lassen. Außerdem hat mich noch eine Pressemeldung beruhigt. Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas fordere zusätzliche Millionen für sein Ressort an, um Wohnheime als Schulungsstätten für tschechische Imker in Prag bauen zu lassen. Also dann, denke ich, kann zumindest der tschechische Honig nur noch besser und besser werden.
Ich kehre dorthin zurück. Würde man die bekannteste lyrische Prosa in der tschechischen Literatur suchen, kaum würde die Wahl auf einen anderen Text fallen, als auf den, der mit genau diesen Worten beginnt. František Halas, einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts, bekennt sich darin zu seinem Verhältnis zu seiner Geburtsregion, zu seiner Heimatstadt Kunstadt, Kunstadt in Mähren. Der Dichter wollte dorthin zurückkehren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden es in der heutigen Senderei Reiseland Tschechien besuchen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und übergebe das Wort an Margareta Morová und Gerald Schubert.
Reiseland Tschechien.
Wenn dereinst auf dem großen Vogeltag in der Zeit zwischen Lerche und Eule einstimmig der Frühling herbeigezwitschert wird, kehre ich dorthin zurück. Unterdessen lock ich und fang ich mit der Worte Leimrute alle Schönheit dort bei uns ein, mag hängen bleiben, was da will. Du mein Land, du mein Sichersein, du meine Hartnäckigkeit, du meine Ewigkeit. Dein Lehm zwischen den Fingern zerrieben, duftet nach den vermoderten Haaren meiner Webergroßväter und Webergroßmütter und ist in meinem Blut daheim. Du mein Land, dort bist du, wo Mährens Hochland Atem schöpft und die Felder das Gelübde der Armut ablegen.
Die Rede ist von Kunstadt, Kunstadt, einem kleinen Städtchen im nördlichen Teil des Brünner Landkreises. Es wurde 1280 gegründet, und zwar von den Herren von Kunstadt. Es handelt sich um ein Geschlecht, aus dem auch der berühmte böhmische König Georg von Kunstadt und Podjebrad stammte, der seit 1448 im Besitz des Kunstadter Schlosses war. Eine Statue auf dem Hauptplatz sowie der Name des Platzes selbst erinnern heute an diese Tatsache. Die heutige Gestalt des Schlosses ist Ergebnis einer komplizierten Baugeschichte. Die ursprünglich gotische Burg wurde Mitte des 16. und dann wieder in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts umgebaut. Der Bauherr und Besitzer des Herrschaftsgebiets war Herr Kuna, nachdem der Sitz und auch das Städtchen benannt wurden. Kunas Stadt, Kunststadt, Kunststadt. Heute nutzt das Mährische Landesarchiv die Räume des Schlosses, das im Jahre 2000 zum Kulturdenkmal erklärt wurde. Aber nicht wegen dieses Schlosses erzählen wir heute von dieser Stadt, sondern aufgrund der Tatsache, dass sich mit ihr eine besondere Konzentration von Literaten verbindet.
Kehren wir daher drei Häusern an drei verschiedene Persönlichkeiten erinnern. An zwei gebürtige Kunststädter, den Historiker und Schriftsteller Jan Denerer, er ist Autor des Buches »Geschichte des Städtchens Kunstadt« und den Dichter Clement Bocharschák, sowie an den Dichter František Halas. Der Letztgenannte kam aus dem nahen Rossetsch und gewann diese Gegend besonders lieb. Im Jahre 1945 wurde er zum ersten Ehrenbürger der Stadt ernannt. Später ließ er sich mit seiner Frau in Kunstadt begraben. An den Dichter dieser Region erinnern alljährlich im Oktober die Veranstaltungen mit dem Namen Halas Kunstadt.
Halas Kunstadt ist ein traditionsreiches Literaturfest, das in der Stadt Kunstadt seit dem Jahr 1968 veranstaltet wird. Es wurde in der Zeit gegründet, als die politischen Verhältnisse in der Tschechoslowakei lockerer wurden. Einer der Begründer ist Dr. Ludwig Kundera, der Dichter und Übersetzer, der heute direkt im Kunststaat lebt und seine schützende Hand über die Veranstaltung hält.
Eva Nečasová, Direktorin des Museums im nahen Blansko, die sich seit Jahren an der Veranstaltung des Festes beteiligt.
Ein traditioneller Bestandteil dieses Literaturfestes war immer der Halas Literaturwettbewerb, der vom regionalen Kulturzentrum in Blansko ausgeschrieben wurde. Als dieses Zentrum 1993 aufgelöst wurde, tat es mir leid, dass die ganze Sache zugrunde gehen sollte. Ich setzte es mir als Privatperson zum Ziel, sie weiterzuerhalten, solange bis ich einen Nachfolger finde, der sie nach mir übernehmen würde. Ich habe während der ganzen Zeit, in der ich mich damit beschäftige, das heißt seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre, alle Materialien gesammelt, die den Wettbewerb basierten. Und an dem nahmen bereits Dutzende junge Autoren und angehende Dichter teil.
Jedes Jahr wird der Literaturalmanach Hledání, die Suche, herausgegeben, in dem die erfolgreichen Arbeiten der Teilnehmer publiziert werden. Außerdem gibt Frau Nečasová seit etwa 10 Jahren ein Vierteljahresblatt mit dem Titel Doppelblatt des Literaturclubs Blansko heraus, in dem die immer noch guten Sachen erscheinen, die in die Suche nicht mehr reinkamen. Zum Wettbewerb gehören aber auch Treffen der jungen Dichter zwischen 15 und 35 Jahren mit Ludwig Kundera, dem Dichter und Freund von Halas, der ihnen wertvolle Ratschläge für ihr weiteres Schaffen gibt. In diesem Jahr fand die Jury den 34-jährigen Förster Petr Beržina am überzeugendsten, der in seinen Gedichten Gedanken und Naturerlebnisse vereinigt.
Den ersten Preis in der Kategorie Poesie gewann sozusagen eine Entdeckung dieses Jahrgangs. Manchmal gibt es Dichter, die bereits bei ihrem ersten Versuch erstrahlen, was in diesem Jahr der Fall war.
Aber nicht nur der Literaturwettbewerb, sondern auch weitere Veranstaltungen gehören zum traditionsreichen Halasfest in Kunststadt.
Das Fest findet immer in der Zeit um den 20. Oktober statt. Am Samstagnachmittag wird ein Gedenkakt am Grab von František Halas auf dem Friedhof von Kunststadt veranstaltet. Wie bekannt ist, ließ sich dieser Dichter hier begraben. Auf seinem Grab liegt sein Lieblingsstein, den er selbst zu diesem Zweck auswählte. Und nach dem Gedenkakt treffen sich die Teilnehmer im Kulturhaus, wo ein Musik- und Poesieabend stattfindet. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, die Poesie statt Kunststadt und soweit Eva Nečasová, Direktorin des Museums in Blansko. Literarische Beiträge wollen wir heute von Ihnen nicht verlangen. Wenn Sie jedoch ein Buch als Gewinnpreis erhalten möchten, schicken Sie uns Ihre Antwort auf die folgende Quizfrage. Wann ist František Halas geboren und gestorben? Wir fragen also nach den Lebensdaten des Dichters. Letztes Mal haben wir Sie gebeten, ein Werk von Karel Hynek Mácha zu nennen. Neben dem Gedicht »Der Mai« schrieb Mácha zum Beispiel den Roman »Die Zigeuner« sowie fantastische und historische Erzählungen, Dramen und Tagebücher. »Der Abend auf dem Bestjes«, »Der Henker« bzw. »Der Mönch« sind einige davon. Ein Buch für die richtige Antwort geht an Thomas Überall aus Schkeuditz. Herzlichen Glückwunsch! Und zum Abschluss und Abschied hören Sie nun noch einmal einige Zeilen aus dem Prosagedicht von František Halas, »Ich kehre dorthin zurück«.
Alle Wege führen nach Kunststadt, nach Zvonjek und Rosec, und die Meilensteine hat die Kindheit gesetzt. O, dies Räderknirschen auf den Wegen, die sich in meinem Herzen kreuzen. Mag der Erdball auch in die Leere fliegen, mag er ruhig fliegen, wenn nur die Gewissheit eines Ortes bleibt, des letzten Ortes, des Ortes für das Grab. Ich will es dort haben, nur dort bei uns, und wenn mir nur Augen zum Weinen blieben, ich kehre auch blind noch dorthin zurück.
Den Kultursalon hat für Sie Margareta Maurova gestaltet. Und damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435